Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Rohrfunk. Heute dreht sich alles um Tiefbauschäden und vor allem, wie man sie vermeiden kann. Zu Gast ist Matthias Sohns von der VHV Allgemeine Versicherung AG. Wie immer ist auch Benedikt Stendrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel, mit dabei. Die VHV ist nicht nur einer der führenden Versicherer der Bauwirtschaft, sondern auch ein wichtiger Partner in Sachen Schadenprävention. Mit fundierten Analysen und praxisnahen Lösungen unterstützt sie Unternehmen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Schäden zu vermeiden. Ich freue mich auf die Folge heute. Schönen guten Morgen, ich freue mich.
Hallo Mareike.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen, Matthias. Wir freuen uns, dass du da bist. Die VHV als Versicherer ist in der Bauwirtschaft den meisten bekannt. Mir sehr tatsächlich im Fahrzeugbereich, auch wenn ich auch in der Bauwirtschaft tätig bin. Aber das ist wahrscheinlich das, wo ich irgendwie eher dann praktischen Bezug mit habe. Aber vielleicht kannst du sie trotzdem einmal kurz vorstellen. Was ist euer Leistungsportfolio und in welchen Bereichen seid ihr besonders aktiv?
Ja klar, sehr gerne. Zunächst nochmal danke für die Einladung, freue mich wirklich sehr, dabei sein zu dürfen. Und ja, es ist schon mal schön, dass die VHV schon im Hinterkopf ist. Und ja, also als VHV Allgemeine sind wir führender Versicherer der Bauwirtschaft und einer der größten deutschen Auto- und Haftpflichtversicherer. Und gegründet wurden wir 1919, also schon eine ganze Zeit lang her, quasi aus der Bauwirtschaft in Hannover heraus. Und das Angebot richtet sich tatsächlich an die Bauwirtschaft. Wir bieten Lösungen für die Absicherung auch von Sach- und Haftpflichtrisiken des produzierenden Gewerbes, aber auch für Handel und auch für den Handwerk. Und ja, als Kfz-Versicherer gehört die VHV zu den Marktführern in Deutschland, daher wahrscheinlich auch die schon bestehende Bekanntheit hier im Podcast. Und auch im Bereich der Sach- und Haftpflicht und der Unfallversicherung, ja, sind wir trotzdem ein wichtiger Partner für unsere Vermittler und für die Kunden. Wir haben da tatsächlich einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, also von Forderungsausfallversicherungen, Kautions-, Bürgschaftsversicherungen, also gerade zum Beispiel beim Bürgschaftsservice, da bieten wir den Unternehmen auch die Möglichkeit, Liquidität zu erhalten, halt Bürgschaften, sowohl für Vertragserfüllung als auch für Nacherfüllungsthemen. Und ja, in Konjunkturphasen mit guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stand und steht ja auch das Versichern von Investitionen, also wie Gebäuden, Kraftfahrzeugen oder Maschinenparks im Vordergrund. Auch dafür halten wir Lösungen vor. Gleiches gilt aber auch für den Bereich des Forderungsausfalls, der ja in Zeiten einer eher problematischeren Konjunktur immer häufiger auch auftritt. Gerade beim Bau haben wir das Problem der Komplexität, also mit mehr Personenverhältnissen, die sich dann auch oft streiten und viele Verantwortlichkeiten im Raum stehen. Und wir wissen ja trotzdem, es geht am Bau auch um Geschwindigkeit, es geht um schnelle Prozesse. Und dann ist es oft problematisch, wenn jeder woanders versichert ist und eine Versicherer beteiligt sich sehr aktiv am Regelungsprozess, der andere hält sich vielleicht eher zurück. Da bieten wir Lösungen an über Projektversicherungen, wo wir dann quasi alle unter ein Versicherungsdach holen und die Haftpflichtrisiken der Beteiligten quasi insgesamt über die VHV abdecken. Und als letztes noch vielleicht die Cyberversicherung, die auch immer wichtiger wird. Also wir haben jetzt auch häufiger Vorfälle, wo auch Bauunternehmen betroffen sind von Cyberangriffen. Und da bieten wir über die Betriebshaftpflichtversicherung auch einen Cyberschutz mit an.
Benedikt, ihr seid auch VHV-Kunde. Du sagst recht umfangreich. Was sind so die Hauptberührungspunkte? Also man will ja immer gar nicht so gerne Versicherungsschäden haben, aber wenn man sie hat, dann ist es natürlich gut, dass man versichert ist. Also vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, also wir haben, ich sag mal, fast alle relevanten Versicherungen tatsächlich bei der VHV laufen. Das habe ich seinerzeit schon, als ich zu Dommel kam, war das auch alles schon so in die Wege geleitet und wir hatten auch bisher keinen Anlass daran, das irgendwie anders aufzustellen. Also wir sind sowohl bei unserer Fuhrparkgröße, natürlich hast du bei so einem Kfz-Themen hast du immer mal was, beim Steinschlag angefangen bis hin zu irgendwelchen größeren Sachen. Also wir sind mit dem ganzen Kfz-Bereich bei der VHV. Wir haben aber auch unsere Betriebshaftpflichtversicherung da. Da haben wir glücklicherweise nicht ganz so oft Themen, aber irgendwas hast du halt dann doch mal. Wir haben noch, weil wir teilweise recht teure Elektronik in unseren Kamerafahrzeugen und Robotern haben, wir noch so eine spezielle Elektronikversicherung. Ja, wir haben auch noch einen Rahmen, um Bürgschaftsrisiken abzusichern. Also letztlich alles, was man so als Baufirma in unserer Größenordnung braucht. Und die Sachen, die wir woanders haben, sind wahrscheinlich dann Themen, wo die VAV auch vielleicht nicht drauf spezialisiert ist. Das sind aber auch nicht die großen Themen, sage ich mal.
Ja, Matthias, jetzt gibt ihr als Versicherung auch Marktdaten raus oder beziehungsweise Statistiken. Es gibt eine Schadensstatistik, 2024 veröffentlicht, bezogen auf 2023. Ich weiß nicht, wie viel sich da so grundsätzlich in den Jahren immer ändert. Aber erzähl mal, was fasst die zusammen und warum gibt ihr solche Daten raus und was ist die spannende Quintessenz daraus?
Also für uns ist natürlich immer wichtig, auch herauszufinden, wo haben wir Schadenschwerpunkte, wo können wir möglicherweise Präventivmaßnahmen ergreifen. Dafür müssen wir natürlich herausfinden, wo die größten Schäden oder die häufigsten Schäden passieren. Und ja, da verbinden wir uns ganz eng auch mit der Bauwirtschaft und wollen dem auf den Zahn fühlen. Am Ende kommen wir ja auch nur weiter, wenn wir nicht nur regulieren, sondern vielleicht auch viel früher ansetzen. Gerade in dem Bereich Schadenprävention ist, glaube ich, eine ganze Menge möglich. Schulungen, Weiterbildungen, da bieten wir uns auch vorseitig natürlich an. Wir gehen zu den Verbänden, wir versuchen da mit Lösungen gestalten, stellen uns da auch dem Podium und auch kritischen Fragen, um dann ja zusammen mit der Bauwirtschaft gute Ideen zu entwickeln, um zukünftig Schäden zu vermeiden.
Jetzt zeigt die Schadenstatistik, dass jeder zweite Tiefbauschaden ein Rohrleitungsschaden ist. Und ja, das ist ja schon mal irgendwie so eine recht große Nummer. Woran liegt das?
Ja, das hat unterschiedliche Gründe sicherlich. Also angefangen erstmal bei dem Thema Ortung, also geht oft an verlässlichen Ortungsmöglichkeiten. Wäre natürlich schön, man denkt sich, wäre so einfach, wenn man überall, wo man eine Leitung legt, dann auch gleichzeitig mit reinlegt, was man ganz einfach orten kann. Das wäre in die Zukunft ausgerichtet auch eine gute Idee und wird auch schon oft gemacht, aber wir haben halt Millionen von Leitungen schon im Untergrund, wo diese Ortungsmöglichkeiten nicht gegeben sind. Und von daher können wir da, glaube ich, nur, was das angeht, in die Zukunft schauen und versuchen, da Lösungen zu entwickeln. Dann haben wir natürlich das Thema strikte Einhaltung von Baustandards. Also ganz oft bekommen wir Schadenbilder, wo beispielsweise Warnbänder fehlen. Also Warnbänder sind gerade bei Leitungen, Stromleitungen eigentlich typisch, dass die mitgeführt werden sollten. Oftmals fehlen die dann aber auch einfach oder es fehlt an einer ersichtlichen Einsandung. Also man muss sich das so vorstellen, je näher man so einer Leitung kommt, desto mehr Sand müsste man eigentlich spüren, wenn das fehlt. Dann wurde da ein Standard nicht eingehalten und dann kommt es natürlich schnell dazu, dass man mit dem Baugerät auch die Leitung erwischt. Auch da gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Das geht aber auch nur, wenn man seine Mitarbeiter entsprechend gut schult und alle auf den neuesten Stand bringt und auch alle einheitlich arbeiten und jeder weiß, dass diese Standards Schäden vermeiden können. Besonders problematisch ist dann auch, dass viele mit mangelhaften Plänen arbeiten müssen. Also es gibt ja nach wie vor keine ganz einheitliche Stelle, wo man sagen kann, ich brauche jetzt alle Pläne hier im Untergrund in der gesamten Umgebung. Da bekommt man teilweise Dinge von Versorgern, man bekommt Pläne, man muss zum Katasteramt und so weiter und sich überall einzeln schlau machen. Dann sind die manchmal auch noch falsch, was dann halt am Ende dazu führt, dass Kabelschäden oder Leitungsschäden entstehen. Und ja, da überall ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Ja, mit fehlerhaften Lageplänen, Benedikt, seht ihr euch auch häufiger konfrontiert. So im Hochbaubereich wünscht man sich ja auch quasi im Sanierungsfall, dass man wüsste, was im Gebäude drin ist. Unterirdisch sieht das wahrscheinlich häufig noch viel, viel schlimmer aus.
Ja, also ich habe in der Vorbereitung dieses Gesprächs mal überlegt, welche Anekdoten kannst du denn hier zum Besten geben? Und da fallen mir doch einige ein. Also ein, ich sag mal, negatives Highlight war vor ein paar Jahren, da haben wir im südlichen Ruhrgebiet, brauchten wir für Sanierungsmaßnahmen Start- und Zielbaugruben und haben mehrfach die gleiche Telekommunikationstrasse getroffen, weil die Leitung nicht schnurgerade wie im Plan verzeichnet verlegt worden war, sondern die hatte wirklich von rechts nach links so 2 Meter ging die unterm Gehweg kreuz und quer. Und dann haben wir also beim ersten Mal das Ding getroffen und haben gesagt, gut, dann müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen weiter rechts den Verbau setzen. Ja, und dann hatten wir wieder das Kabel. Dann war das Kabel auf einmal rechts im Gehweg. Das war insofern pikant, weil das die Telefonleitung eines Krankenhauses war und die dann schlagartig natürlich oben irgendwelche Sicherheitssysteme Alarm machten, weil die nicht mehr an die Rettungsleitstelle angebunden waren. Gut, ist schon ein paar Jahre her. Die haben wahrscheinlich heute irgendeine Funkgeschichte, die da unterstützt. Aber das war so ein Highlight. Laut Plan war die Leitung gerade eingezeichnet und die lief kreuz und quer im Gehweg. Und ganz aktuell noch von gestern. Wir sind gerade bei einem Industriebetrieb auf dem Gelände und machen da auch kleinere Tiefbauarbeiten. Und unser Industriekunde sagt ja, irgendwo hier liegt noch so ein 10-kV-Kabel, aber wir haben gar keine Unterlagen. Und da hat also der Energieversorger eine öffentliche Leitung über deren Privatgelände gelegt. Und der, dem das Gelände gehört, weiß gar nicht, wo das Kabel liegt. Und letztendlich der Zuständige vom Energieversorger wusste es auch nicht genau. Also wir haben da jetzt irgendwie vorsichtig irgendwelche Suchschürfungen gemacht. Und da war dann glücklicherweise, irgendwann kam dann Sand und ein Trassenband. Dann wussten wir, okay, hier muss irgendwo das Kabel sein. Das zeigt aber nochmal jetzt an diesen beiden Beispielen, teilweise sind die Sachen nicht eingezeichnet und teilweise sind auch die Pläne schlecht. Und wenn ich dann jetzt noch gucke, wir machen natürlich vorher diese Abfragen in den Datenbanken. Da gibt es ja auch Dienstleister. Der Dienstleister, mit dem wir das machen, der greift auf über 15.000 Versorger zu. Und trotzdem reicht das nicht. Ja, also da ist also schon noch Bedarf.
Du sagst gerade, dann, sag ich mal, macht man vorsichtig Probeentnahmen. Was gibt's noch für Methoden?
Vielleicht an der Stelle, wenn ich einmal kurz drauf reagieren kann, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Wenn man gar nichts weiß, schreibt die Rechtsprechung im Zweifel vor, diese Suchschachtungen vorzunehmen. Und man muss sich einfach mal vorstellen, was das für Auswirkungen auf den zeitlichen Ablaufplan auch auf der Baustelle hat und was das dann auch wieder für wirtschaftliche Konsequenzen hat. Von daher also steht und fällt tatsächlich vieles mit diesen Plänen und dass die nach wie vor so uneinheitlich sind und auch sehr oft falsch sind, ist für das Tiefbaugewerbe einfach ein Riesenthema.
Das, was Matthias sagt, kann ich nur unterstützen. Also jetzt gestern dieses Kabel, was wir da irgendwie gesucht haben, da haben wir jetzt im Prinzip mit einer Kolonne und Geräten einen ganzen Tag rumgespielt und nicht das gebaut, was wir eigentlich vom Kunden beauftragt haben. Ne? Ist jetzt ein guter Kunde, mit dem werden wir uns auch nicht irgendwie, wer weiß wie, streiten. Aber da geht dann die Diskussion los. Ist das Baugrundrisiko? Ist das eigentlich das Problem des Stromversorgers? Und letztlich sind da gestern irgendwie, weiß nicht, 2.500 Euro aufgelaufen. Die hätten wir natürlich ganz gerne bezahlt, weil wir können am wenigsten dafür, dass das Kabel da liegt, wo es keiner weiß. Ne? Das ist genau das, was Matthias sagt. Das ist im Kleinen schon spürbar.
Das wollte ich gerade fragen. Wie ist das kostentechnisch? Also wie schnell wird man sich da einig, wenn einfach nichts vorhanden ist?
Ach, das ist schwierig. Also wir haben auch schon gehabt, da wollte der jeweilige Telekommunikationsanbieter für ein Kabel, das er nicht mal irgendwo eingezeichnet hatte, von uns das Flicken des Kabels bezahlt haben. Dann können wir uns also dann mit diesem Telekommunikationsanbieter dann rumkebbeln. Also das ist ein bisschen Druck auf den Kessel. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr grabenlos bauen, weil dann haben wir das Thema nicht, dass wir auf ganzer Länge irgendwo durchbaggern müssen.
Ja, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt, wenn wir zum Grabenlosen kommen. Wie trägt das dazu bei, um solche Schäden komplett zu vermeiden? Also du sagtest gerade, ja, wir buddeln halt nicht. Aber da ist ja auch die Frage, seid ihr ja wahrscheinlich auch manchmal mit falschen Verläufen und so konfrontiert.
Also wir brauchen ja für manche Verfahren Start- und Zielbaugruben. Da kann das Thema natürlich auftauchen, aber wenn ich jetzt, egal mit welchem Sanierungsverfahren, eine ganze Haltung grabenlos hinbekomme, dann habe ich halt in der Regel da auch das Thema nicht. Das grabenlose Bauen ist allerdings auch kein Allheilmittel, weil das haben wir gemerkt, als die Glasfasernetzausbau in Deutschland so richtig Fahrt aufgenommen haben. Da haben dann Kolonnen mit vielleicht nicht so qualifizierten Mitarbeitern regelmäßig mit ihren Erdraketen durch irgendwelche Abwasserkanäle gehämmert. Also auch wenn ich mit der Erdrakete grabenlose Kabel verlege, muss ich halt wissen, wo liegt der Abwasserkanal. Für uns war das halt zusätzliches Geschäft, die Sachen nachher wieder zu flicken. Aber ich habe einen Fall noch vor Augen, da haben die mit ihrer Erdrakete ein Rohr erwischt, das unter einem Güterbahnhof verlegt war. Und ja, einsturzgefährdetes Rohr unter einem Gleis, da kriegt auch der Haftpflichtversicherer irgendwann Schweiß auf die Stirn, wenn die Deutsche Bahn dann irgendwann sagt, ey, unsere ICEs können da jetzt nicht mehr lang fahren, weil das Gleis vielleicht sich absenkt. Da ist auch schon Risiko im Spiel.
Das kann ich nur bestätigen. Also gerade der Einsatz von Erdraketen beschäftigt uns schon sehr intensiv und es ist ein sehr hohes Schadenpotenzial bei diesen ja quasi Schussprinzipien dann unterwegs entlang über mehrere Meter, wo dann ganz häufig alte Leitungen getroffen werden und man bemerkt es erstmal gar nicht. Wir hatten auch schon Situationen, wo diese Erdraketen dann stecken geblieben sind und man hat sie nicht mehr rausbekommen und dann hat man da über die Folgekosten diskutiert. Also von daher, wenn man sich eins wünschen könnte, dann wäre es tatsächlich eher kein Einsatz mehr von Erdraketen, auch wenn das natürlich ein sehr, sehr weit entferntes Wunschdenken ist, weil ich weiß auch, solange wir uns jetzt noch in der Energiewende befinden und solange da ohne Ende Kabel und Leitungen verlegt werden, wird auch dieser Mechanismus weiter eingesetzt werden. Trotzdem sehr, sehr hohes Schadenpotenzial, sehr, sehr problematisch.
Wenn ihr Benedikt-Leitung gelegt habt, wie läuft der Informationsfluss und die Speicherung der neuen Leitung? Also ist das schon etwas Reibungsloses? Weil man kann das ja anstreben, aber ja, wie läuft das derzeit ab? Ist das schon optimal digitalisiert auf kommunaler Ebene oder wie stelle ich mir das vor?
Also wenn du wirklich jetzt, ich sag mal, Erschließung eines Neubaugebietes, du baust auf der grünen Wiese irgendwo neue Regen- und Schmutzwasserkanäle, das wird nachher von einem Vermesser aufgenommen und mit passenden georeferenzierten Daten und so weiter auch an den Auftraggeber übergeben, der das dann in seinen Kanalkataster zum Beispiel einspielt und im Versorgungsbereich auch. Da werden die Trassen dann im Nachhinein von einem Vermesser nochmal eingemessen. Ja, also das ist bei Neuverlegung schon Standard. Ich glaube, das, was eher für Überraschungen sorgt, sind so diese Ad-hoc-Maßnahmen bauen im Bestand. Du hast das eben ganz schön gesagt, ne? Wenn man zu Hause um eine Wand rausklopft, würde man sich auch wünschen, dass man weiß, wo die Wasserleitung ist. Aber das ist halt unter der Erde eben manchmal auch so. Dann wurde aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht auch 20 Jahre später nicht mehr nachvollziehbar sind, von der Trasse abgewichen, die eigentlich logisch gewesen wäre, weil vielleicht ein Hindernis im Boden oder was auch immer war. Und wenn die Leute, die es damals entschieden haben, nicht mehr im Tiefbauamt oder im Planungsbüro sind, dann weiß das eben keiner mehr. So, und jetzt ist Abwasser ja sogar noch halbwegs unkritisch. Ja, du machst dann irgendwie das Rohr kaputt und musst es irgendwann flicken. Aber richtig fies wird das ja bei allem, was Versorgung ist. Also egal, ob jetzt eine Wasserleitung, die da mit 12 Bar oder 16 Bar Druck oder noch mehr betrieben wird, irgendwelche Stromhochspannungskabel, wo du dann auch wirklich gucken musst, dass der Mann auf dem Bagger da keinen Schaden nimmt. Oder wenn es ja so die richtigen Pipelines sind, die haben neben diesen Trassenbändern häufig noch so Senderkabel oben drüber, wo dann halt an irgendeiner Leitstelle gemeldet wird, wenn es da ein Problem gibt. Und das gab es hier in der Region auch. Da haben dann Landwirte selber Glasfaserkabel verlegt und haben halt mit ihrem Kabelflug dann irgendwie oberhalb einer Pipeline rumgewühlt und dann kreiste 20 Minuten später der Hubschrauber des Gasversorgers über ihn. Die kannten das Thema Trassenpläne nämlich nicht. Also im Versorgungsbereich gibt es da allerhand Mechanismen, man muss sie halt nur konsequent leben. Ne? Im Abwasserbereich ist es ärgerlich, wenn man da was erwischt, aber der platzt halt auch meistens nichts.
Ja, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema, Schadensbilanz. Im Fahrzeugbereich, also ich sag mal Baustellenfahrzeuge und das Piepen beim Rückwärtsfahren des Baggers kennen wir, aber ja, der bleibt ja trotzdem relativ groß und manchmal ist das Gebiet, durch das er muss, auch recht klein. Da gibt es sicherlich auch einiges zu berichten. Was sind da so die häufigsten Geschichten, mit denen ihr zu tun habt?
Ja, also ganz klassischerweise natürlich, Bagger fährt gegen Bauwagen oder andere Raupenfahrzeuge beschädigen Bagger, würde man ja erstmal denken, okay, ist fast so wie ein einfacher Anfahrschaden im Straßenverkehr. Vom Prinzip her ist das auch so, nur die Schadenkosten sind natürlich deutlich höher, weil diese Geräte extrem teuer sind. Und ja, wir haben da die Betriebshaftpflichtversicherung, die sich dann, wenn so ein Schaden passiert, mit diesen Vorgängen befasst und da dann auch in die Regulierung eintritt. Ja, da passiert eine ganze Menge.
Ja, ich wollte gerade noch sagen, also wenn wir mit unserem Privatfahrzeug irgendwo lang schrammen, ist das auch ärgerlich, aber es bedeutet natürlich keinen Baustellenstillstand. Im Arbeitsbereich, die Folge ist ja nicht nur das beschädigte Fahrzeug, sondern häufig dann auch eine große Verzögerung des ganzen Ablaufes und sei es nur, weil sich derjenige erstmal drum kümmern muss, dass er den Schaden meldet. Also die kleinen Lackschäden, sage ich mal, die sind mit Sicherheit nicht ganz so dramatisch. Aber ja, das ist natürlich eine Folge.
Definitiv. Also da vielleicht auch zwei Beispiele, die wir zuletzt erlebt haben. Also da ist ein Bagger zum Beispiel eine Baugrube dann gefahren, ist dann auch noch vollgelaufen mit Wasser. Da war dann wirklich kompletter Stillstand und man konnte mehrere Tage den Bau nicht fortsetzen. Der Bagger war nicht mehr zu gebrauchen, war ein Totalschaden am Ende des Tages und man hatte tatsächlich Glück, dass da niemand verletzt wurde. Und was wir auch zuletzt hatten, war Bagger fährt gegen Kran stürzt um und dabei gab es dann leider tatsächlich auch Verletzte, was man natürlich gar nicht gerne sieht auf so einer Baustelle, weil da auch noch menschliche Themen hinterhängen, was natürlich auch den Sachbearbeiter, gerade was so Personenschäden angeht, dann auch natürlich mitnimmt und er sich davon trotzdem losmachen muss, in die Regulierung eintritt und versucht dann irgendwie zu helfen, bestmöglich dabei zu unterstützen, dass die Schäden dann da auch behoben werden.
Ja, also das ist tatsächlich bei uns, glücklicherweise haben wir da auch bislang toi 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 keine Personenschäden gehabt. Bei uns ist tatsächlich das Hauptthema selbstverschuldete Rangierunfälle. Also, dass wir trotz irgendwelcher Rückfahrwarneinrichtungen und obwohl Kollegen zum Einweisen vor Ort gewesen wären, trotzdem irgendwie auf irgendein Hindernis auffahren oder schlimmstenfalls noch auf ein eigenes Fahrzeug, haben wir alles schon gehabt. Und was dann natürlich noch jetzt erschwerend hinzukommt, sind, dass natürlich auch die Reparaturkosten ja in den Werkstätten explodiert sind. Ne? Also Highlight war hier neulich ein Steinschlag in einer Windschutzscheibe. Gut, es war ein sehr gut ausgestattetes Fahrzeug, aber da bist du gleich mit mehreren tausend Euro dabei. Ne? Wo du denkst, ey, ein kleiner Steinschlag, das ist ja Wahnsinn. Und ja, deshalb haben wir uns natürlich schon irgendwie Gedanken gemacht, wie kommen wir da runter? Ich meine, wir haben einen großen Fuhrpark, wir haben entsprechende Fahrleistung, das werden wir nicht auf null runterkriegen. Aber diese kleinen Dusseligkeiten, also ich habe eine Rückfahrkamera, ich habe irgendwelche Sensoren und ich fahre trotzdem beim Rangieren rückwärts gegen irgendeinen Poller oder ein parkendes Auto, das ist total überflüssig. Und das macht ja auch neben Stillstand auch noch Verwaltungsaufwand hier, unsere Kollegen in der kaufmännischen Abteilung. Jetzt läuft das mit der VHV, was Schadensregulierung angeht, ja alles professionell und vernünftig und zügig, aber trotzdem macht es ja auch noch Papierkram. Ne? Wir müssen es melden, wir müssen Unterlagen, ein Gutachter muss kommen, könntest du das Fahrzeug erst reparieren lassen, wenn der Gutachter da war. Und dann steht das Fahrzeug hier natürlich unter Umständen nochmal 2 Wochen auf dem Hof und dann müssen die Ersatzteile ran und dann hast du schnell irgendwie auch noch ein paar Tage Ausfall obendrauf. Das sind ja alles irgendwo auch zusätzliche Kosten.
Genau, also diese Kosten merken wir natürlich auch. Also du hast ja gerade auch von dem Steinschlag gesprochen. Man wird ja mittlerweile tatsächlich auch von Stundensätzen in den Reparaturwerkstätten von bis zu 200, 210 Euro netto konfrontiert. Das hat natürlich alles was mit dem Thema Schadeninflation zu tun. Und das wird interessant sein, ob das sich nochmal verändert. Wir sind natürlich auch dabei, dass wir ja nach Lösungen suchen, um solche Sachen präventiv zu verhindern. Aber oft sind es tatsächlich solche Schusseligkeiten, von denen du gerade gesprochen hast, die dann da auf Firmengeländen oder auf Baustellen passieren. Ich erinnere mich an einen Fall vor kurzem, wo dann ein Bagger mit gehobener Schaufel gegen eine Gasleitung fuhr, die in 4 Meter Höhe über das Firmengelände ging. Und das führte dann natürlich zu einem riesen Feuerwehreinsatz, der sich dem dann auch noch anschloss. Also von daher sind diese Fälle auch für die Kollegen, die dann mit der Regulierung befasst sind, natürlich sehr, sehr komplex. Viele Mehrpersonenverhältnisse, die dann da reinspielen und werden am Ende auch oft sehr teuer.
Jetzt habt ihr, Benedikt, um zumindest im Umgang mit dem Fahrzeug sicher zu sein, auch Fahrsicherheitstraining durchgeführt. Waren da solche Themen wie Einparken und so auch dabei?
Also wir haben tatsächlich Januar und Februar mit allen Fahrzeugkategorien, also sowohl normale Pkw, Kleintransporter wie auch mit den schweren Nutzfahrzeugen, Fahrsicherheitstrainings gemacht. Und da waren natürlich erstmal so die Basics, wie sitze ich richtig und wie stelle ich meine Spiegel ein. Solche Sachen waren natürlich dabei. Dann natürlich das Fahrzeughandling auch im Grenzbereich, also wie verhält sich das Fahrzeug, wenn ich eine Vollbremsung aus Tempo 80 mache oder so. Aber wir haben tatsächlich auch absichtlich das Thema Rückwärtsfahren mit reingenommen in die Agenda. Das war dann noch so ein bisschen obendrauf. Also diese Fahrsicherheitstrainings werden von der Bauberufsgenossenschaft auch finanziell unterstützt. Das heißt, es gibt natürlich darüber auch noch einen gewissen Rahmen, was da vermittelt werden muss und wie der Umfang sein muss. Und wir hatten eben dieses Thema Rückwärtsfahren und Rangieren da noch zusätzlich dazu genommen. Und wir haben tatsächlich von allen Teilnehmern sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also nicht nur, weil das natürlich auch irgendwie Spaß macht und so ein Teambuilding-Charakter hat. Nee, es waren tatsächlich auch Erkenntnisse dabei. Mir hat jemand geschildert, er ist mit einem leichten LKW, so einem 7,5-Tonnen-LKW gefahren und wenn der nicht beladen ist, hat der sehr wenig Gewicht auf der Hinterachse. So, und der hatte tatsächlich einen deutlich längeren Bremsweg als die voll aufgeladenen Fahrzeuge. Das heißt, der ist mit seinem 7,5-Tonner über diese Übungsfläche hinausgerutscht ab einem gewissen Tempo und sagte, das war mir gar nicht bewusst, dass das so eine Rakete ist. Er sagte, wenn wir auf Autobahn unterwegs sind, vielleicht noch einen Anhänger mit einem Mini-Bagger drauf hinten dran haben, sagte, ich hätte meinen Bremsweg total falsch eingeschätzt und ich fahre jetzt ab sofort mit mehr Abstand. Also da tatsächlich ein erfahrener Mann, der sicherlich super umsichtig auch fährt und mit seinen Sachen umgeht, konnte nachvollziehbar sagen, wo er was dazugelernt hat und wo er sein Verhalten ändert, weil das schon der eine oder andere Augenöffner auch dabei war.
Matthias, welche Maßnahmen, also sicherlich unterstützt ihr den Ansatz des Fahrsicherheitstrainings aus Präventionssicht. Welche Maßnahmen gibt es denn noch, um, sage ich mal, das Bewusstsein auch bei den Einzelnen zu öffnen, dass eben so Schusseligkeiten ärgerlich sind? Also manche Dinge lassen sich mit Sicherheit nicht vermeiden, aber andere eben vielleicht doch. Wie kann ich da präventiv weiter vorgehen? Was gibt's noch?
Also was wir tatsächlich machen, auch aus dem Schadenbereich heraus, ist, dass wir teilweise auch die Kollegen aus dem Vertrieb dann begleiten zu Verbandstreffen oder Ähnlichem, wo viele Menschen aus bestimmten Baugewerben auch zusammenkommen. Und da sind nicht nur wir, da ist auch das Institut für Bauforschung, da sprechen wir dann auch über die Schäden, wo haben wir besonders häufig Schäden und wie gehen wir dann später damit in der Regulierung um? Ich glaube, da hilft am Ende auch nur, möglichst häufig drüber zu sprechen, immer wieder zu sensibilisieren, sich da einzubringen, auch Lösungen aufzuzeigen, sich auch als Ansprechpartner anzubieten, falls dann doch mal was passiert und dann solche Dinge einfach auch zu wiederholen. Ich denke, so ein Fahrsicherheitstraining zum Beispiel lohnt sich auch mal alle 2-3 Jahre zu wiederholen. Und das Gleiche gilt dann auch für alle anderen Präventivmaßnahmen, die auch auf der Baustelle wichtig sind. Ja, also wie muss ich vernünftig rangieren mit einem Großgefährt? Wie sieht eigentlich so eine vernünftige Einsandung, hatten wir heute schon einmal kurz darüber gesprochen, bei solchen Leitungen aus? Was muss ich da alles beachten? Dann gibt es auch Neuerungen, die der Gesetzgeber immer wieder mit sich bringt. Und was gilt es daran zu beachten? Da versuchen wir, uns einzubringen, wo wir können.
Ja, also ich glaube, da sind schon zentrale Aspekte dabei. Also das eine ist natürlich so diese technischen Hilfsmittel, die es heute gibt. Also jetzt bei uns beim Fuhrpark, die haben alle mittlerweile eine Rückfahrkamera etc. Da sparen wir auch nicht dran. Aber ich glaube tatsächlich, das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter ist ein sehr langer Hebel. Und das merken wir, vor allem wenn wir Quereinsteiger mit auf die Baustellen nehmen. Also ich sag mal, derjenige, der hier die Ausbildung macht, der in der überbetrieblichen Ausbildung ist, der nachher seinen Facharbeiterbrief hat, der kriegt ja eine relativ hochwertige Ausbildung mit in den 3 Jahren und nimmt dabei hier interne Workshops und so noch mit. Und wir merken, dass das manchmal bei Quereinsteigern ein bisschen schwieriger ist, die also in einem anderen Beruf eine Ausbildung gemacht haben. Die kennen natürlich nicht die Spezialitäten, die wir haben. Also wenn jetzt jemand aus einem anderen Handwerksberuf kommt, der weiß nicht, dass auf eine neu verlegte Wasserleitung Trassenband gehört oder so. Ne? Und das sind so Dinge, wo wir jetzt auch zusammen mit anderen Unternehmen der Branche so eine, ich sag mal, Quereinsteigerqualifikation ins Leben rufen, wo die also zum Beispiel auch das Thema Verkehrssicherung oder das Thema Arbeitssicherheit ist da in so einer, ich sag mal, Grundqualifikation mit drin, dass eben Leute, die aus anderen Branchen kommen, Handwerkszeug bekommen, bevor sie auf die Baustellen gehen. Das ist, glaube ich, auch noch ein langer Hebel, um Schäden zu vermeiden.
Ja, also vermutlich diese generelle kontinuierliche Weiterbildung ist in allen Bereichen, auch im Tiefbau natürlich, sehr, sehr wichtig. Du sagtest gerade schon, Matthias, ihr seid auf den unterschiedlichen Verbandstreffen mit dabei. Was bietet ihr sonst an Unterstützung bei der Fortbildung von Fachkräften? Also habt ihr da auch irgendwie Ansätze, um eben Prävention sozusagen in die Unternehmen reinzubringen? Also um diese technischen Sachen halt auch mit weiterzubilden?
Also jetzt aus dem reinen Schadenbereich heraus ist es so, dass wir auch versuchen, über die Verbände auch an die entsprechenden Ausbildungsstellen heranzukommen. Also wo findet Ausbildung statt? Und dort bieten wir auch an, Vorträge zu halten. Das ist das, was wir an der Stelle versuchen. Ja, das ist, denke ich, der zentrale Punkt, dass man schon im Rahmen der Ausbildung schon das Wichtigste mitbekommt. Klar haben wir natürlich jetzt gerade aus dem Schadenbereich heraus auch noch im Tagesgeschäft den Regulierungsprozess, mit dem wir befasst sind. Wir bringen uns aber trotzdem, weil wir ja wissen, wo kommen die Schäden im Grunde genommen her, da auf den Veranstaltungen mit ein, sind da auch relativ viel mit unterwegs und oft wird ja darüber diskutiert, auch Podiumsdiskussionen, auch im Anschluss an Vorträge, auch aus dem Bauschadenbericht, wo dann darüber gesprochen wird, was kann man denn besser machen, wo kann man denn vielleicht noch ansetzen. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass wir uns da aktiv mit einbringen, was wir auch machen und da auch Initiative ergreifen und aus der Praxis berichten, wo wir große Schadenquellen erleben. Also wir sehen die Sachen ja am Ende bei uns auf dem Schreibtisch und können dann auch beurteilen, wie da die Schadenmenge ist und wo besonders viele Fehler passieren.
Ja, und ich denke, einen großen Beitrag leistet ihr eigentlich schon mit diesem Bauschadensbericht, weil ihr habt ja belastbare Zahlen, wie viel Schäden gibt es im Jahr, was sind die Ursachen? Also allein das schafft ja schon mal Aufmerksamkeit für das Thema. Und also mir ist jetzt nicht bekannt, dass es woanders noch so belastbare Zahlen zu dem Thema gibt. Also das alleine, finde ich, ist ja schon ein Beitrag, sonst würden wir auch dieses Gespräch hier heute nicht machen. Ne?
Ja, definitiv. Also da sind wir auch stetig im Austausch, um für uns Fehlerquellen dann auch weiter zu identifizieren. Und die Zusammenarbeit ist da ja sehr eng. Und man muss sich natürlich immer fragen, okay, ist es jetzt richtig, hier an der Stelle die Zahlen in der Form so zu veröffentlichen? Aber ich denke, da ist Transparenz das Beste, auch für alle, die im Gewerbe tätig sind, für sich herauszufinden, okay, der eine Schaden, den wir dieses Jahr haben, der kommt tatsächlich häufiger vor, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Und vielleicht wäre das ja dann auch ein Ansatzpunkt zu sagen, okay, dann müsste der Mann in der Ausbildung vielleicht auch mal nachschärfen oder sowieso mal ein Schulungsthema aufsetzen, wo wir uns dann auch anbieten würden, natürlich zur Verfügung zu stehen und mit zu schulen. Aus rein rechtlicher Sicht.
Was immer wieder diskutiert wird, ist ein zentrales Leitungskataster. Für wie realistisch haltet ihr das, dass das in die Umsetzung kommt? Bei unserer, sage ich mal, auch durchaus sehr zergliederten Struktur in Deutschland.
Also egal, wo wir mit dem Thema momentan konfrontiert werden, platzieren wir auch diesen Wunsch nach einem zentralen Leitungskataster. Das machen wir tatsächlich auch schon seit einigen Jahren. Auch mit Unterstützung des GDV und anderen Verbänden versuchen wir das in die Politik zu bringen. Aber nach wie vor ist es ja nicht da. Von daher haben wir natürlich den Wunsch, dass es kommt, werden es auch weiter versuchen zu pushen. Am Ende ist es aber tatsächlich ein sehr politisches Thema. Jeder, der sich dem Thema Energiewende befasst, müsste ja grundsätzlich offen sein für so eine Stelle, weil man muss ja nicht nur daran denken, welche wirtschaftlichen Vorteile bringt uns am Ende ein funktionierendes Leitungs- und Kabelnetz, sondern man muss ja auch überlegen, welche Nachteile entstehen während der Entstehung eines solchen Netzes und wie können wir solche Schäden vielleicht verhindern. Und da müsste man ja grundsätzlich sagen, ist denklogisch so ein Kataster wichtig und richtig. Nur, wie gesagt, noch ist es nicht da. Wir versuchen es auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, auch in die weiteren politischen Prozesse mit einzubringen. Aber am Ende ist es tatsächlich eine einfache politische Entscheidung.
Ja, aber ich glaube, die Bereiche, die auch heute für die größten, ich sag mal, Probleme oder Sorgen falten, Sorgen sind ja auch Themen, wo politisch Druck ist, also Glasfaserausbau auf dem Land, da sagt die Politik hier, wir wollen bis dann und dann alle Haushalte an Glasfaser angeschlossen haben, ja, und dann kommen natürlich da die Firmen mit ihren Kolonnen aus Osteuropa und bauen weg von den Standards, die wir eigentlich mal hatten, was frostfreie Verlegung etc. angeht. Das ist ja sonst gar nicht gegeben, dass man die Leitung so eben unter der Grasnarbe in den Boden zieht. Da ist es politischer Druck, der sagt, wir müssen schnell das Netz ausbauen, das kann man von der einen Seite verstehen, aber es führt eben auf der anderen Seite nicht zu besserer Bauqualität. Und das ist natürlich jetzt bei der Energiewende ähnlich. Wir wollen sehr schnell unsere grüne Energie in der Republik verteilen. Dafür sind große Trassen erforderlich. Dafür sind ein Haufen Umspannanlagen erforderlich. Da werden noch neue Windenergieanlagen gebaut. Und das alles ja relativ schnell. Ja, und da bleibt dann natürlich das sorgfältige Katastieren von Leitungen irgendwo auf der Strecke. Und das ist so irgendwo, ja, einerseits schade, andererseits aber natürlich auch da dem schnellen Netzausbau geschuldet.
Ja, aber damit es für die Zukunft dann auch noch nachvollziehbar wäre, wäre das natürlich ein wichtiger Part.
Ja, definitiv.
Und dann wäre es vielleicht auch so, dass manche Schäden nicht mehr auftauchen würden in der Zukunft. Aber hätte, wäre, würde, konnte.
Ja, ich glaube, da steckt aber auch der Teufel dann im Detail. Ne? Du brauchst eine Datenbank, auf die alle zugreifen können. Und da sollen aber die drauf zugreifen, die ein berechtigtes Interesse haben. Also willst du jetzt auch nicht, dass irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Terroristen wissen, wo unsere Hauptversorgungsleitungen herlaufen. Dann hast du das Thema ja mit nach welchem Vermessungsstandards, also welches Koordinatensystem lege ich an, welche Datenbankschnittstellen brauche ich, damit ich es irgendwo exportieren und importieren könnte. Also das sagt sich jetzt so leicht, wir wollen ein Kataster, aber ich glaube, wenn du da ins Detail einsteigst und nachher, weiß ich nicht, müssen 40% der deutschen Stadtwerke neue Softwarelösungen kaufen, dann kommst du an die nächsten Widerstände. Also so ganz trivial stelle ich mir das Thema auch nicht vor.
Und das nächste Problem ist ja auch, das hatten wir ganz zu Anfang einmal, was machen wir mit den vielen Millionen Leitungskilometern, die jetzt schon liegen und teilweise auch jetzt schon falsch liegen, also quasi entgegen der Pläne, die es schon gibt. Also das wäre dann wirklich ein sehr in die Zukunft ausgerichtetes Thema.
Ja, sicherlich wäre die, sag ich mal, Ortung von vorhandenen Leitungen, wenn man ohne Bohrung auskäme, noch ein sehr, sehr großes Geschäftsfeld. Also wer da was entwickelt, kann vermutlich sehr viel erzeugen.
Ja, es gibt diese Themen, ne? Also Georadar und Co., aber die sind häufig allein schon mit dem Kampfmittelthema total ausgelastet. Also wenn wir jemanden brauchen, der den Boden detektiert, dann haben wir da schon Wochen bis Monate Vorlauf und da bin ich jetzt so beim Kampfmittelthema. Also das ist ja so ein bisschen dieselbe Technik oder vergleichbare Technik und da haben wir es auch noch mit Sachen zu tun, die da seit, weiß nicht, 80 Jahren in der Erde sind oder 70 Jahren.
Ja. Bleibt spannend. Wir haben heute nicht so einen richtig konkreten Abschluss, weil das Thema, glaube ich, auch so offen ist und klar ist, dass es einen weiter begleiten wird, also uns alle.
Ich habe aber noch einen Aufhänger. Dann muss ich jetzt mal nutzen, dass ich hier Versicherungsprofi an Bord habe. Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist oder nur meine subjektive Wahrnehmung. Das geht so ein bisschen in Richtung Versicherungsbetrug. Also wir haben das tatsächlich 2-3 Mal im Jahr, dass uns ein Anlieger einer Baustelle seine Bauschäden in die Schuhe schieben will. Also ganz konkret, angeblich haben wir irgendwo mit unseren Baugeräten eine Fassade beschädigt. Glücklicherweise haben wir vorher eine Beweisführung gemacht und man konnte sehen, der Schaden an der Fassade war schon, bevor wir da überhaupt tätig geworden sind. Jetzt aktuell aus dieser Woche. Angeblich hätten wir bei Tiefbauarbeiten für Risse in einem Gebäude gesorgt, was aber gar nicht so nah am Baufeld dran ist. Und die baujahresgleichen Häuser, die dazwischen stehen, die haben alle nichts. Und wir haben da nicht mal mit schwerem Gerät oder mit Erschütterungen gearbeitet. Also auch bautechnisch eigentlich gar nicht möglich, dass wir für diese Schäden verantwortlich sind. Und das macht mich schon manchmal ein bisschen nachdenklich, wie viel so eine Versicherung in der Größenordnung von der VHV da aufgetischt kriegt, was vielleicht eigentlich gar kein Versicherungsfall ist. Also wenn ich jetzt allein diese beiden Beispiele sind alles Sachen aus den letzten 7 Monaten, wo ich mir denke, ey, da versucht man auf unsere Kosten sich seine Fassade bezahlen zu lassen oder andere Sachen zu behebeln. Und da denke ich mir, wenn ich das jetzt mal hochrechne, weiß nicht, Matthias, ist auch schwierig, vielleicht öffentlich drüber zu rechnen, aber ich denke, das Thema Versicherungsbetrug ist bei Bauschäden auch nicht ganz von der Hand zu weisen, oder?
In jedem Fall, wir haben da auch ein geschärftes Auge drauf. Jetzt alleine dieses Thema Schäden an Fassaden bei Tiefbauarbeiten, da könnte man wahrscheinlich noch einen separaten Podcast zu starten, weil das tatsächlich sehr häufig Fälle sind, die uns dann auch begegnen. Man muss dazu sagen, Dokumentation ist da das A und O, aber auch auf Seiten des Betroffenen, weil der muss ja seinen Schaden und auch die Verantwortlichkeit da nachweisen. Und wenn er vorher keine vernünftige Bilddokumentation gemacht hat und keinen guten Vorher-Nachher-Vergleich darstellen kann, dann wird es schwierig für ihn, da auch einen Anspruch entsprechend durchzusetzen. Wir können unseren Versicherungsnehmern immer nur empfehlen, wenn ihr da eine massive Tätigkeit ausführt mit Rammarbeiten oder Ähnlichem und ihr geht da in den Untergrund und es gibt Häuser in der Nähe, macht von eurer Seite aus eine Dokumentation, fotografiert die Häuser, soweit es geht, natürlich bestenfalls ohne Menschen drauf. Und so seid ihr dann auf der sicheren Seite. Ich sag mal, wenn tatsächlich mal ein Schaden dadurch passiert durch so eine Arbeit, dann ist natürlich klar, dass man dafür dann auch irgendwie Einsatzpläne hat. Aber das ist schon richtig. Da ist so ein leichter Trend dabei, dass oft die Anlieger dann ihre schon sehr alten Fassaden die Lupe nehmen. Riss auf und man meint, das hängt jetzt mit dieser Baustelle zusammen, die vor dem Haus ist. Ganz häufiges Verhalten und die Empfehlung gilt da, vernünftig dokumentieren und dann ist man selber auf der sicheren Seite.
Also bin ich mit meiner Beobachtung nicht alleine, sondern das ist tatsächlich ein Thema. Ja.
Also ich kann jetzt noch nicht von irgendwelchen Gruppen berichten, die das großartig instrumentalisieren, aber es ist spürbar, das denke ich auch ein ganz normal menschliches Verhalten, dass Leute, die dann auf einmal so massive Arbeiten vor dem Haus wahrnehmen, gucken, was ist denn eigentlich hier an meinem Haus gerade los und auf einmal wird ein Riss erkannt, der vorher vielleicht gar nicht gesehen wurde, weil man dann das erste Mal genauer hinguckt und dann meint man, das hängt möglicherweise damit zusammen, kann ja auch sein, aber da ist man dann auch in der Nachweispflicht und von daher in alle Richtungen, wer dokumentiert, ist da klar im Vorteil.
Macht ihr das immer, dass ihr Fotos von allem schießt, wenn ihr irgendwo anfangt?
Nee, nicht immer. Wobei wir eben ja selten diese Erschütterungsarbeiten haben oder so. Und dann ist es häufig tatsächlich sogar schon im Leistungsverzeichnis, also in unserem Bauauftrag schon vorgesehen, da eine Beweissicherung zu machen. Teilweise auch von vornherein mit einem Gutachter. Also wenn da jetzt irgendwie klar ist, da entsteht eine riesen Baugrube in schwierigen Bodenverhältnissen, dann schreiben die Planer oder die Kommunen das von vornherein mit aus. Und dann müssen wir sowieso vorher einmal einen Gebäudesachverständigen durchs Baufeld schicken. Das kostet dann ein paar tausend Euro, aber dafür ist man natürlich nachher relativ entspannt, wenn solche Diskussionen aufkommen. Wo das auch immer Thema ist, zum Beispiel im Gleisbereich, wenn du so Toleranzen im Gleisbau hast, die Neigung von Gleisen, da haben wir das auch regelmäßig, dass wir da vorher und nachher die Gleise vermessen müssen, wenn wir da irgendwo auf entsprechenden Anlagen unterwegs sind. Also wenn man das Risiko kommen sieht, dann macht man das schon und teilweise ist es auch von vornherein von den Bauherren auch so vorgesehen. Weil die haben ja selber auch, egal ob jetzt eine Kommune oder der Bahnnetzbetreiber, die haben ja auch kein Interesse an einem Streit. Das ist ja für alle Beteiligten nur sinnloses Theater, ne? Und die Kommune will sich auch nicht nachsagen lassen, dass sie ursächlich Verursacher ist, dass den Bürgern da jetzt die Fassade runterfällt. Das, also von daher, wenn man es mit Weitsicht plant, kann man es auch mit vorsehen. Aber gerade bei dem Großteil unserer Tätigkeiten, wenn wir unter der Erde in vorhandenen Kanälen unterwegs sind, habe ich das Risiko auch nicht. Womit ich wieder bei meinem Appell bin, wir müssen mehr grabenlos sanieren.
Ja, das ist ein schönes Ende. Grabenlos sanieren und wenn ich was mitnehme heute, dokumentieren. vorher, nachher, wo läuft die Leitung lang, was habe ich eigentlich hier gefunden. Vielleicht auch Erkenntnisse weitergeben, wenn man, so wie du sagst, Benedikt, Leitungen, die irgendwie im S-förmigen, weiß ich nicht wie, verlegt wurden, dass das danach auch irgendwo festgehalten wird, damit wir für die Zukunft gerüstet sind, wenn dann dort wieder Maßnahmen stattfinden. Das ist doch ein guter Schluss, finde ich. Ja, vielen, vielen Dank euch für das Gespräch.
Sehr gerne.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören auch an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben heute alle gelernt, Prävention beginnt nicht erst auf der Baustelle. Sie fängt bei guter Planung an, verlässliche Kommunikation und eine gezielte Qualifizierung. Fehler lassen sich also vermeiden, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen und aktuelle Daten zur Verfügung stellen. Weitere Informationen finden Sie auch im aktuellen VHV-Bauschadenbericht. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.